Manchmal wirkt die Geschichte der Kirche wie ein langsamer Absturz, viel religiöse Form, aber wenig inneres Leben, viele Worte, aber wenig Kraft. Paulus, zweiter Brief an Timotheus, zeichnet genau ein solches Bild, nicht um zu entmutigen, sondern um zu zeigen, wie Gott mitten in einer sich verschärfenden Krise einen Weg bewahrt. Gerade wenn der Verfall zunimmt, wird sichtbar, worauf unser Herz wirklich gegründet ist und welche Rolle das Wort Gottes im Leben der Gläubigen spielt. Schwierige Zeiten und der verborgene Trost Gottes. Wenn Paulus schreibt, dies aber wisse, dass in den letzten Tagen schwere Zeiten eintreten werden, spannt er den Bogen weit. Die letzten Tage sind nicht nur eine kurze Endphase vor der Wiederkunft Christi, sondern die lange Strecke der Geschichte, in der Christus seit seiner Himmelfahrt verborgen regiert und seine Gemeinde durch Anfechtungen geht. Schwere Zeiten meint deshalb mehr als politische Krisen und äußere Katastrophen. Es sind Zeiten, in denen Glaube innerlich bedrückt wird, durch Verwirrung, durch Entmutigung, durch ein religiöses Umfeld, das den Namen Jesu gebraucht und doch seine Herrschaft relativiert. Gleichzeitig sagt derselbe Brief, alle aber auch, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden verfolgt werden. Wer in dieser Atmosphäre Christus ernsthaft nachfolgt, wird den Gegenwind spüren, nicht nur von einer offen gottlosen Welt, sondern oft mitten im religiösen Raum. Paulus erkannte, dass sich der Niedergang zwar ausbreiten würde, das feste Fundament Gottes jedoch weiterhin unerschütterlich steht und ein Siegel trägt mit der Aufschrift, der Herr kennt die, die sein sind, und jeder, der den Namen des Herrn nennt, stehe ab von der Ungerechtigkeit. Gott würde zumindest einen Überrest haben von denen, die den Herrn aus reinem Herzen anrufen und nach Gerechtigkeit, Glauben, Liebe und Frieden streben. Darüber hinaus können solche sogar die Impfung gegen den Niedergang der Gemeinde weitergeben. Doch mitten in dieser ernüchternden Diagnose leuchtet ein fester Satz auf wie ein verborgener Fels in der Brandung, doch der feste Grund Gottes steht und hat dieses Siegel, der Herr kennt, die sein sind, und jeder, der den Namen des Herrn nennt, stehe ab von der Ungerechtigkeit. Der Niedergang ist real, aber er reicht nicht an Gottes Fundament heran. Menschen, Systeme, Traditionen können wanken, doch Gottes Beschluss über seine eigenen Menschen ist nicht verhandelbar. Er sieht den verborgenen Gehorsam, die unscheinbare Treue, die schlichten Herzen, die ihn ehrlich suchen. Die Zeiten werden schwer, damit offenbar wird, was leicht und oberflächlich war, und damit deutlicher sichtbar wird, was er selbst festhält. Dieser verborgene Trost verschiebt unseren Blick, Hoffnung liegt nicht darin, dass die religiöse Lage sich bessert, sondern dass Gott inmitten des Verfalls einen Überrest bewahrt, der ihm gehört und ihm gehören bleiben wird. Gott reagiert auf die Verschlimmerung des Verfalls nicht mit Rückzug, sondern mit innerer Stärkung der Seinen. Er impft gleichsam gegen die Krankheit der Zeit, indem er einen Geist der Kraft, der Liebe und des nüchternen Sinnes gibt und Herzen ausrichtet auf seinen Willen. Wer so im Verborgenen von ihm gestärkt wird, kann Missverständnisse und Spott tragen, ohne zu verbittern, und Verfolgung ertragen, ohne in Zynismus zu fliehen. Die schweren Zeiten werden dadurch nicht harmlos, aber sie verlieren die Macht, den Glauben zu ersticken. Die Geschichte der Schrift zeigt immer wieder, Gott braucht nicht die Mehrheit, um seinen Weg zu gehen, er sucht solche, die bereit sind, mit ihm zu gehen, wenn die Wege eng und unübersichtlich werden. Es ist tröstlich und zugleich herausfordernd, dass der Herr in den schweren Zeiten nicht zuerst nach unserer äußeren Wirkung fragt, sondern nach der Echtheit unseres Zugehörens. Der Herr kennt, die sein sind, das ist Zuspruch für alle, die sich klein und übersehen fühlen. Und es ist Einladung, sich von ihm lösen zu lassen von Ungerechtigkeit, Kompromiss und religiöser Anpassung. Wer so Schritt für Schritt lernt, seine Sicherheit nicht in Stimmungen, Mehrheiten oder sichtbarem Erfolg zu suchen, entdeckt eine stille Freude, je härter die Tage werden, desto kostbarer wird es, zu denen zu gehören, die er kennt. Gerade im Druck reift so ein schlichtes, aber tiefes Vertrauen, das nicht von der Wetterlage der Zeit lebt, sondern von der Treue Gottes. Dies aber wisse, dass in den letzten Tagen schwere Zeiten eintreten werden. Alle aber auch, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden verfolgt werden. Wenn das Umfeld rauer und die Zeiten schwerer werden, darf das Herz in dieser Gewissheit zur Ruhe kommen, Gott hat dich inmitten des Verfalls nicht aus dem Blick verloren. Sein fester Grund bleibt, und er kennt dich bei Namen. In dieser Sicherheit wächst der Mut, unauffällig treu zu sein, Ungerechtigkeit zu meiden und innerlich bei ihm zu bleiben, auch wenn vieles um dich herum zerbricht. Die verborgene Krankheit, Form ohne Kraft. Wenn Paulus den Zustand der letzten Tage beschreibt, führt er eine lange Liste von Haltungen und Verhaltensweisen auf, selbstsüchtig, geldliebend, mehr das Vergnügen liebend als Gott. Bemerkenswert ist, dass er diese Worte nicht zuerst über eine offen gottlose Welt ausspricht, sondern über Menschen, die eine fromme Fassade tragen. Er fasst es so zusammen: Sie haben eine Form der Gottseligkeit, deren Kraft aber verleugnen. Die Sprache ist scharf, aber sie trifft genau das entleerte Christentum. Eine religiöse Form ist vorhanden, Worte, Gewohnheiten, Rituale, doch das innere Wirken Gottes, das Herz und Lebenswandel erneuert, bleibt schwach oder blockiert. Es können viele Predigten gehört, viele Bücher gelesen, viele Begriffe gelernt werden, und doch kann es geschehen, dass das Herz verschlossen bleibt. Dann trifft der Satz zu: immer lernen und niemals zur Erkenntnis der Wahrheit kommen können. Das prophetische Bild in den Versen 2 bis 5 beschreibt nicht den bösen Zustand der nichtchristlichen Gesellschaft, sondern die verdorbene Lage des in 2 Stunden und 20 Minuten erwähnten großen Hauses, des niedergegangenen Christentums. Dies wird durch den Ausdruck, die eine Form der Gottseligkeit haben, belegt. Ungläubige haben nicht einmal eine Form der Gottseligkeit. Diejenigen, die eine solche Form haben, sind die, die Christen genannt werden. Somit sind die Menschen in Vers 2 Christen. Die Wurzel dieser inneren Krankheit liegt tiefer als in falschen Methoden oder oberflächlichen Fehlern. Sie liegt in einer verschobenen Liebe. Der auferstandene Herr sagt zu der Gemeinde in Ephesus: Aber ich habe eine Sache gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Die Menschen, die Paulus beschreibt, lieben tatsächlich, doch sie lieben sich selbst, ihr Geld, ihre Bequemlichkeit, ihre Anerkennung, Gott und das Gute verlieren den ersten Platz. Fromme Formen können dann sogar zur Beruhigung des Gewissens dienen, während das eigentliche Zentrum des Lebens woanders verankert ist. Dort, wo die erste Liebe zu Christus verblasst, wachsen zwangsläufig Undankbarkeit, Härte, Unversöhnlichkeit und die Bereitschaft, über andere zu reden statt sie zu tragen. Es entsteht ein Christentum, das alles weiß, aber wenig kennt, das Begriffe anhäuft, ohne in eine lebendige Erkenntnis des Herrn hineinzuwachsen. Ein solcher Zustand lässt sich nicht durch äußerliche Reformen heilen. Mehr Programme, neue Formate oder eine andere Verpackung verändern die Wurzel nicht. Was gebraucht wird, ist eine erneuerte Hinwendung zu Christus selbst, dass das Herz wieder lernt, ihn um seiner selbst willen zu schätzen, nicht wegen der Vorteile, die mit ihm verbunden sind. Wo er das Innere neu gewinnt, beginnt sich die Form zu füllen. Dann wird Gottesfurcht nicht eine Maske, sondern Ausdruck einer inneren Wirklichkeit. Beziehungen verändern sich, weil Selbstsucht ihre Selbstverständlichkeit verliert. Dankbarkeit wächst, weil man sich nicht mehr als Mittelpunkt, sondern als Beschenkte erfährt. Und es wird wichtiger, Gottes Gedanken zu erkennen als religiöse Gewohnheiten zu verteidigen. So führt der Weg aus der Form ohne Kraft nicht in Aktivismus, sondern in eine stille, aber entschiedene Neuorientierung des Herzens. Der Herr klagt die verlorene erste Liebe nicht an, um zu verurteilen, sondern um die Tür für eine tiefer gewurzelte Liebe zu öffnen. Wer lernt, ihm seine zersplitterte und müde Liebe hinzuhalten, erfährt, dass er selbst derjenige ist, der neu entzündet, was erkaltet ist. Inmitten eines entleerten Christentums kann so ein unscheinbares, aber kraftvolles Zeugnis entstehen, Menschen, bei denen man spürt, dass ihre Form nicht hohl ist, weil in ihrer Schwachheit eine andere Kraft gegenwärtig ist als die eigene. Die eine Form der Gottseligkeit haben, deren Kraft aber verleugnen, und von diesen wende dich weg. Immer lernen und niemals zur Erkenntnis der Wahrheit kommen können. Angesichts eines Christentums, das oft mehr weiß als es lebt, darf das eigene Herz ehrlich werden: Wo hat die erste Liebe zu Christus an Leuchtkraft verloren? Gerade dort, wo diese Frage zugelassen wird, beginnt der Raum, in dem der Herr selbst neu gewinnen, ordnen und beleben kann. Der Weg aus der bloßen Form führt nicht über Druck, sondern über die immer wieder neu geschenkte Begegnung mit dem, der uns zuerst geliebt hat. Standhalten im Wort Gottes inmitten wachsender Verführung. Der Niedergang bleibt nicht statisch. Paulus zeichnet eine Bewegung, böse Menschen und Betrüger aber werden zu schlimmerem fortschreiten, indem sie verführen und verführt werden. Verführung ist hier nicht nur plumpe Irrlehre, sondern eine feine Verschiebung weg von der Wahrheit. So wie Jannes und Jambres Mose widerstanden, indem sie das Werk Gottes nachahmten und gleichzeitig untergruben, so entsteht religiöse Täuschung oft dadurch, dass sie vertraute Formen übernimmt, aber mit einer anderen inneren Ausrichtung füllt. Der Angriff des Feindes richtet sich darum in besonderer Weise gegen die Wahrheit, gegen das klare, nüchterne, lebensspendende Wort Gottes. Wenn Wahrheit relativiert, weichgezeichnet oder mit fremden Gedanken vermischt wird, verliert der Glaube sein inneres Koordinatensystem. In dem Niedergang unter den Gemeinden ist die Wahrheit das Ziel des Angriffs des Feindes. Daher ist die Wahrheit auch das Heilmittel und die Rettung aus der kranken und zerstörten Lage. In dieser Lage verweist Paulus Timotheus nicht auf Strategien der Gegenwehr, sondern auf eine Haltung: Du aber bist genau meiner Lehre gefolgt, meinem Lebenswandel, meinem Vorsatz, meinem Glauben, meiner Langmut, meiner Liebe, meinem Ausharren. Wahrheit wird nicht nur geglaubt, sie will gelebt und durch Leiden hindurch bewährt werden. An anderer Stelle fasst er den Auftrag so: Du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und wovon du völlig überzeugt bist, da du weißt, von wem du gelernt hast. Der Gegenpol zu wachsenden Täuschungen ist ein Bleiben, ein Verwurzeltsein im Wort, das Denken, Herz und Lebensstil prägt. Das Wort Gottes wird so nicht zu einem Schutzschild aus Parolen, sondern zu einem inneren Licht, das Unterscheidungsvermögen schenkt und das eigene Leben ausrichtet. Darum führt Paulus Timotheus zur Quelle: Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes vollkommen sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Die Schrift ist nicht zuerst ein Nachschlagewerk zur Klärung von Lehrfragen, sondern ein von Gott gehauchtes Wort, das formt, korrigiert und aufrichtet. Wo sie so angenommen wird, wächst eine innere Festigkeit, die Täuschung nicht aus eigener Schärfe durchschaut, sondern weil das Herz vertraut ist mit der Stimme des guten Hirten. Man lernt, den Tonfall der Wahrheit zu erkennen, ihre Demut, ihre Klarheit, ihre Liebe zur Gerechtigkeit. Inmitten einer Flut von Stimmen wird das entscheidend. Wer in den letzten Tagen im Wort bleibt, tut dies nicht aus Angst vor Verführung, sondern aus Vertrauen in den Gott, der durch dieses Wort spricht. Es ist ein Bleiben, das ruhig macht, weil es nicht alles wissen und durchschauen muss, sondern sich an den hält, der treu ist. Aus dieser Ruhe entsteht eine stille Wachheit, man lässt sich nicht von jeder religiösen Welle treiben, sondern lernt, standzuhalten, nicht hart, aber klar. So wächst mitten in der Verschlimmerung des Verfalls ein anderer Weg heran, kein Rückzug in Resignation, sondern ein schlichtes, gehorsames Leben aus dem Wort, das wie ein leiser Widerspruch gegen die Täuschungen der Zeit steht und zugleich ein Hinweis auf den, der selbst die Wahrheit ist. Böse Menschen und Betrüger aber werden zu Schlimmerem fortschreiten, indem sie verführen und verführt werden. Du aber bist genau meiner Lehre gefolgt, meinem Lebenswandel, meinem Vorsatz, meinem Glauben, meiner Langmut, meiner Liebe, meinem Ausharren. In einer Zeit, in der religiöse Worte leicht und viele Stimmen laut sind, gewinnt das stille Bleiben im von Gott eingegebenen Wort besondere Bedeutung. Wer sich von der Schrift lehren, überführen und aufrichten lässt, wächst in eine innere Klarheit hinein, die nicht laut auftreten muss, um standhaft zu sein. Gerade so wird das eigene Leben zu einem leisen, aber deutlichen Zeugnis dafür, dass Gottes Wahrheit auch in schwierigen Tagen trägt. Herr Jesus Christus, mitten in allen schweren Zeiten und allem sichtbaren Verfall danke ich dir, dass dein festes Fundament steht und du die kennst, die dein sind. Stärke mein Herz durch dein Wort, damit ich nicht von Angst oder Verwirrung bestimmt werde, sondern von der Liebe zu dir und der Treue zu deiner Wahrheit. Reinige meine Motive, wo Selbstliebe, Menschenfurcht oder Bequemlichkeit meine Liebe zu dir verdunkeln, und erfülle mich neu mit der Kraft deiner Gnade. Bewahre mich davor, mich mit einer bloßen Form der Gottesfurcht zufrieden zu geben, und lass dein Leben in mir sichtbar werden in Dankbarkeit, Demut und Beständigkeit. Herr, richte meinen Blick auf deine Wiederkunft, damit ich inmitten zunehmender Verführung in dir ruhen kann und weiß, dass nichts deinen Plan mit deiner Gemeinde aufhalten kann. Bewahre deinen Überrest in Einheit und Klarheit und lass aus deinem Wort Trost und Licht hervorkommen, die stärker sind als jede Finsternis. Amen.